Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie ist so etwas möglich? Fragte Nikodemus. Jesus erwiderte: Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden von dem, was wir kennen, und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen ein- und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Jetzt, Alex, viel Segen für dich.
Dankeschön, Jonas. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eure Schulzeit erinnert, denn in meiner Schulzeit hatten wir immer besondere Projekte. Ich erinnere mich, dass meine Lehrerin damals uns ein Schultier zugewiesen hat, um zu lernen, wie irgendetwas in der Natur funktioniert. Und wir hatten damals eine Seidenraupe bekommen, um zu sehen, wie sich diese Seidenraupe dann auch irgendwann mal verpuppt und daraus ein neues Leben entsteht. Und wenn ihr das nicht wisst, eine Seidenraupe ist ein unscheinbares Geschöpf. Sie kriecht ganz langsam über Blätter, frisst sich satt und bleibt meistens nah am Boden. Und wer sie sieht, denkt zuallererst an etwas ganz Kleines, ja, an etwas Weiches, an etwas Unscheinbares. Sie nimmt ihren Weg auch immer langsam und tastend geht sie voran. Und irgendwann hat sich diese Seidenraupe auch eingesponnen. Ja, sie verschwindet dann in einem Kokon. Und von außen, wenn du sie von außen betrachtest, da wirkt alles so schlicht, so unscheinbar, still. Aber wer nur auf die Oberfläche schaut, könnte meinen, da passiert ja gar nichts. Doch gerade in dieser verborgenen Stille, gerade darin geschieht etwas, das man von außen eigentlich gar nicht begreifen kann. Zumindest ich nicht damals als Kind. Im Inneren dieses Kokons entsteht ein neues Leben. Was hineingeht, kommt irgendwann mal nach einer Zeit wieder verwandelt heraus. Aus der Raupe wird dann ein Seidenspinner. Eine komplett neue Gestalt tritt hervor. Das Leben hat eine Form bekommen, die vorher kaum zu erahnen war. Wisst ihr, dieses Bild der Seidenraupe trägt eigentlich nur einen ganz kleinen Teil bei. Kein Bild aus der Schöpfung kann das Wirken Gottes irgendwie vollständig erklären. Aber es hilft uns dabei, eine Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit, dass der Heilige Geist oftmals tiefer wirkt, als wir es von außen überhaupt erkennen können. Er arbeitet tiefer, also der Heilige Geist arbeitet tiefer als an der Oberfläche. Er gibt dem alten Leben auch keinen schöneren Anstrich. Ja, nur weil du jetzt eine neue Form bekommen hast, heißt nicht, dass deine alte Form auf einmal auch glänzend und schön ist. Der Heilige Geist schafft neues Leben von Gott her. Und genau dahin führt uns Johannes 3, woraus du jetzt gerade gelesen hast, Jonas. Wir begegnen in diesen Versen Nikodemus, einen Mann mit Namen, einen Mann mit Ansehen, mit Verantwortung. Und er gehört zu den Pharisäern, die zu den führenden Männern seines Volkes bekannt waren. Und wir dürfen uns da jetzt nicht irren. Nikodemus kannte seine Schrift, er kannte das Gesetz, er kannte alle Propheten, die Verheißung Gottes. Und er wusste auch, wie man über Gott spricht. Er kennt die Ordnung des Glaubens. Und wahrscheinlich haben auch sehr, sehr viele Menschen zu ihm aufgeschaut, denn er war ja auch ein Rabbi. Ja, aufgeschaut, wenn es um geistliche Fragen ging. Und genau dieser Mann kommt eines Nachts zu Jesus. Und da müssen wir schon wieder ein bisschen differenzieren. Die Nacht ist mehr als nur eine Uhrzeit, die genannt wird. Johannes erzählt es nicht einfach zufällig. Nikodemus kommt aus dem Dunklen der Nacht und steht vor dem Licht der Welt. Ein Mann, der eigentlich viel weiß, steht vor dem Sohn Gottes und merkt nicht einmal, wer er wirklich ist und wer wirklich vor ihm steht. Er sieht diese Zeichen, er erkennt, dass Gott mit Jesus ist, aber er sieht Jesus noch nicht in seiner ganzen Wahrheit. Und Nikodemus beginnt respektvoll. Er sagt zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Im ersten Moment klingt es ja eigentlich ganz höflich, oder? Vielleicht sogar ehrlich. Aber Jesus geht über diese anerkennende Einleitung hinaus. Er setzt tiefer an als bei den Worten, die Nikodemus ausspricht. Er antwortet auf die Not, die darunter liegt. Denn Jesus sieht den Menschen, der gerade vor ihm ist. Er sieht die Bildung, er sieht die Stellung des Rabbis, die Fragen und den blinkenden Fleck im Herzen. Und dann sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist im ersten Moment ein heiliger Schock. Dieser Satz richtet sich nicht an irgendeinen Spötter. Er trifft einen Mann, der die Bibel kannte und sich im Volk Gottes auskannte. Und darum trifft er auch so hart. Und darum trifft er auch so tief. Ein Mensch, und da wiederhole ich mich wahrscheinlich schon wieder, ein Mensch kann viel, wirklich viel über Gott wissen und trotzdem neues Leben brauchen. Er kann mit geistlichen Worten vertraut sein und trotzdem Gottes Reich auf dieser Welt und darüber hinaus nicht sehen. Er kann in Abläufen sicher sein und trotzdem vor einer Tür stehen. Und das Schlimme dabei ist, oder das Gute dabei ist, er kann sie auch nicht aus eigener Kraft öffnen. Nikodemus versteht Jesus zunächst eigentlich sehr wörtlich, das haben wir gerade vorgelesen bekommen. Er fragt: Hey, wie kann denn ein Mensch wiedergeboren, wenn er alt ist? Und Nikodemus denkt zuerst an seinen Körper, an seinen Leib. Aber Jesus spricht hier vom Geist. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, Nein, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und hier kommen wir zum Kern. Der Heilige Geist macht lebendig, was kein Mensch aus sich selbst jemals hervorbringen kann. Der Mensch kann lernen, sich zu benehmen, sich zusammenzureißen, seine Gewohnheiten zu ändern, anständiger aufzutreten, ruhiger zu sprechen, freundlicher zu werden. Und das kann alles seinen Wert haben. Das will ich gar nicht schlecht machen. Aber neues Leben aus Gott kann sich niemand selbst geben. Niemand bringt sich selbst zur Welt. Geistliches Leben ist immer eine Geburt von oben. Es ist Gottes Werk an uns Menschen. Und wenn Jesus hier vom Geist, vom Wasser und Geist spricht, hört Nikodemus als Lehrer Israels mehr als nur ein neues Bild, mehr als nur einen neuen Zustand. Denn im Hintergrund klingt eine Verheißung, die er ganz, ganz bewusst wahrnimmt und auch kennt. Eine Verheißung aus Hesekiel 36. Und dort sagt Gott: Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Und das finde ich stark, wirklich stark. Gott verspricht uns hier Reinigung. Ein neues Herz verspricht er uns. Und Gott verspricht seinen Geist. Und Jesus sagt Nikodemus damit nur im Grunde: Das, worauf Israel gewartet hat, steht jetzt vor dir. Und meine Erklärung, die reichen nicht. Du brauchst Gottes Reinigung. Du brauchst ein neues Herz und du brauchst ein Leben aus dem Geist heraus. Und wisst ihr, als ich diese Predigt geschrieben habe, ist mir auch aufgefallen, das ist auch der Punkt, an dem eine Gemeinde wirklich, wirklich ehrlich werden muss. Wir können unsere Glaubenssprache bewahren. Wir können Bekenntnisse sprechen. Wir können Lieder kennen. Wir können Gottesdienste feiern und gute Formen pflegen. Doch all unsere Abläufe, die wir planen und die wir umsetzen, tragen nur, wenn Gott selbst Leben schenkt. Tradition kann erinnern. Moderne Formen, die können helfen. Eine klare Sprache, sie kann öffnen. Das Herz erneuern kann aber nur allein Gottes Geist. Ohne sein Wirken bleiben Worte einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Wenn Gottes Geist wirkt, kann ein einziger Satz aus der Schrift einen Menschen treffen, wie Gottes persönliche Stimme. Und darum ist der Heilige Geist keine, lasst mich das mal so sagen, Zusatzkraft für besonders geistlich wirkende Christen. Er ist Gott selbst, der das Leben schafft. Die Bibel spricht vom Geist Gottes als dem lebendigen Gott, der in Menschen wirkt, die Christus gehören. Sein Wirken lässt sich durch Musik, durch Lautstärke oder Atmosphäre weder herstellen noch erzwingen. In Apostelgeschichte 5 sagt Petrus zu Hananias, dass er den Heiligen Geist belogen hat. Kurz darauf sagt er: Du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott belogen. Und Paulus schreibt im vierten Epheserbrief: Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wisst ihr, der Heilige Geist ist kein unpersönlicher Einfluss. Er ist Gott. Er redet durch Gottes Wort, er führt, er tröstet, er überführt, er heiligt und er sendet. Und gerade weil der Heilige Geist Gott ist, gehört er niemals jemanden wie ein Stück Besitz. Wir können ihn weder vorführen noch mit bestimmten Worten zwingen. Niemand kann sagen, jetzt muss Gott handeln, weil er eine bestimmte Atmosphäre geschaffen hat. Jesus sagt zu Nikodemus: Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus nimmt dieses Bild, das jeder spürt, aber niemand beherrschen kann. Wind, du kannst ihn hören. Du kannst merken, was er bewegt. Du kannst sehen, wenn Bäume sich neigen und Blätter aufwirbeln. Du kannst sehen, wenn deine Blumentöpfe oben vom Balkon fliegen. Aber du kannst ihn nicht in deine Hand schließen. So ist es mit dem Geist Gottes. Wir sehen den Geist selbst nicht. Wir sehen seine Wirkung. Ein Mensch bekommt Hunger nach Gottes Wort. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Ein anderer hört auf, sich vor Gott zu verteidigen. Jemand wird von der Wahrheit über seine Sünde getroffen und ein vertrauter Bibelvers bekommt plötzlich so viel Gewicht. Ein Glaubensbekenntnis, das 100-mal gesprochen wurde, wird auf einmal ganz persönlich. Christus wird mehr als nur ein Name im Gottesdienst. Er wird der Retter, an dem das eigene Leben hängt. Und wisst ihr, das lässt sich nicht machen. Das funktioniert nicht. Und genau das müssen wir als Gemeinde immer wieder neu lernen. Wir können vorbereiten. Wir können Menschen einladen zu unseren Gottesdiensten. Wir können predigen, wir können singen, wir können beten und wir können erklären. Und all das hat auch seinen Platz. Und auch all das ist wichtig. Aber Leben schaffen, das kann nur Gott. Der Heilige Geist nimmt Gottes Wahrheit und bringt sie in unser Herz. Dann bleibt ein Satz nicht nur einfach in der Ohrmuschel hängen und verschwindet dann nach dem Gottesdienst. Dann dringt er tief in dich hinein. Dann verändert sich da irgendetwas in deinem Herzen. Dann wird Christus erwähnt und zugleich auch gesehen. Und an dieser Stelle will ich auch sehr klar über eine Gefahr sprechen. Viele verwechseln den Heiligen Geist mit einem äußeren Spektakel. Sie denken sofort an irgendwelche laute Stimmen, besondere Gesten, Heilungsversprechen, große Bühnen und Menschen, die sich selbst als Träger einer ganz besonderen Macht darstellen. Und ich habe schon Prediger und Gemeinden kennengelernt, die Kranken einreden, ihre Krankheit sei einfach nur der Beweis für zu wenig Glauben. Und es gibt Veranstaltungen, bei denen Wunder angekündigt werden. Als hätte Gott seine Hand in menschliche Verfügung gegeben. Es gibt eine Art von Rede über den Geist, die Schwache unter Druck bringt und sie zugleich auch beschämt. Aber wisst ihr, das widerspricht dem Geist Christi. Denn wer Kranke beschämt, handelt gegen das Herz Jesu. Wer Heilung verkauft, missbraucht Gottes Namen. Wer die Bühne größer macht als Christus, kennt das Wirken des Heiligen Geistes nicht. Und wer einem leidenden Menschen einredet, seine Krankheit sei nur das Ergebnis seines schwachen Glaubens, legt eine Last auf ihn, die Christus niemals auf ihn gelegt hat. Versteht mich da nicht falsch. Natürlich kann Gott heilen. Die Evangelien zeigen Jesus als Herrn über Krankheit, über Dämonen, über Natur und über Tod. Und Jakobus 5 ruft die Kranken zum Gebet der Ältesten. Wir dürfen beten. Wir dürfen auch mutig beten. Wir dürfen auch erwartungsvoll dafür beten. Wir dürfen mit Gottes Eingreifen rechnen. Aber die Schrift gibt keinem Menschen das Recht, Gottes Hand zu spielen. Paulus selbst lebte mit einem Stachel im Fleisch und hörte von Christus, das kennen wir alle, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das ist sehr nüchtern, aber trotzdem zugleich sehr, sehr tröstend. Gott ist mächtig genug zu heilen. Gott ist auch Herr, wenn er einen Menschen durch Schwachheit trägt. Das Werk des Heiligen Geistes zielt nicht auf Menschen, die sich auf einer Bühne zeigen und die auch die Macht auf dieser Bühne zeigen. Sein Werk verherrlicht Christus, ruft Menschen zur Umkehr, macht Gottes Wort lebendig, heiligt die Gemeinde und richtet Schwache unter der Hand Jesu wieder auf. Jesus sagt in Johannes 6, 16, Vers 14 über den Geist, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und darum müssen wir auch jede Rede, auch diese hier, vom Heiligen Geist prüfen lassen. Wird Jesus dadurch größer? Wird das Kreuz dadurch klarer? Wird Gottes Wort ernst genommen? Wird Sünde beim Namen genannt und Gnade wirklich zu Christus geführt? Werden Menschen in die Wahrheit gerufen? Wird die Gemeinde in Liebe aufgebaut? Denn wenn der Mensch am Ende im Mittelpunkt steht, ist etwas verrutscht. Wenn Erfahrungen wichtiger werden als Christus selbst, wird es geistlich krank. Der Heilige Geist richtet die Aufmerksamkeit weg von der Person, die vorne jetzt auch hier im Raum steht, und öffnet den Raum für den Sohn Gottes. Und das sehen wir auch in Johannes 3. Jesus bleibt im Gespräch mit Nikodemus nicht bei der Frage stehen, wie der Geist wirkt. Er führt ihn weiter. Er spricht von dem Menschensohn, der erhöht werden muss. Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Nikodemus kennt diese Geschichte. Der hat sie nicht zum ersten Mal gehört. Israel war in der Wüste. Sünde hatte Tod gebracht. Gott ließ Mose eine eherne Schlange aufrichten. Und wer auf sie sah, blieb am Leben. Und Jesus nimmt diese alte Geschichte und sagt, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Damit zeigt er auf sein Kreuz, das neue Leben, von dem Jesus springt, hängt nicht an der inneren Stärke eines Menschen ab. Es hängt an dem erhöhten Christus. Und das ist für uns entscheidend, wirklich entscheidend. Der Heilige Geist führt weg von einem Glauben, der am Ende nur um sich selbst kreist. Er führt zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und er zeigt dir auch deine Sünde. Und gerade dort stellt er Christus vor deine Augen. Er zeigt dir die Grenzen deiner eigenen Kraft und führt dich dann auch weiter zu Gottes Gnade. Er stellt Christus vor deine Augen, denn dort ist die Rettung, nicht bei Menschen. Dort ist Vergebung, dort ist Leben und dort ist der Sohn Gottes, der für Sünde erhöht worden ist. Und darum sagt Jesus direkt nach dem Satz, den wirklich sehr viele von uns kennen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Viele kennen diese Stelle. Viele kennen Johannes 3, Vers 16. Dieser Vers steht auf Dutzenden von Karten, auf Plakaten, auf Traktaten. Man kann ihn auswendig kennen und können und trotzdem daran vorbeileben. Ein bekannter Satz rettet keine Menschen. Ein bekannter Vers rettet keine Menschen, solange er nur bekannt bleibt. Der Heilige Geist nimmt diese Wahrheit und macht sie lebendig in uns. Das ist ja das Tröstliche. Und dann hörst du Johannes 3, Vers 16, als Gottes Ruf an dich. Gott hat die Welt geliebt. Gott hat seinen Sohn gegeben. Wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Und plötzlich weißt du, hey, da ist niemand anderes gemeint. Ich bin gemeint. Ich brauche diesen Sohn. Ich brauche diese Vergebung. Ich brauche Gott. Und genau so, liebe Gemeinde, genau so arbeitet der Heilige Geist. Er kann auch alte Worte neu öffnen. Ein Glaubensbekenntnis kann plötzlich wirklich viel Gewicht bekommen. Ein Lied, das man seit Jahren kennt, kann auf einmal so viel Wahrheit in sich tragen. Ein Bibelvers, der lange vertraut war, vielleicht auch dein Konfirmationsbibelvers, das kann auf einmal wieder dein Herz treffen. Aber wisst ihr, der Satz selbst ist keine Magie. Gottes Geist schreibt Wahrheit ins Herz. Dann wird aus einem äußeren Mitsprechen ein ehrliches Bekenntnis. Dann wird aus Gewohnheit einfach nur noch Begegnung. Dann wird aus einem alten Wort ein ganz lebendiger Ruf zu Jesus Christus. Das ist gerade für eine Gemeinde ganz wichtig, die alte Formen kennt und neue Wege sucht. Denn alte Formen können leer werden, wenn das Herz nicht mehr beteiligt ist. Neue Formen können genauso leer sein, wenn Christus nicht groß wird. Die entscheidende Frage lautet: Macht der Geist Gottes Christus groß? Wird Gottes Wahrheit lebendig? Werden Menschen vom Neuen geboren? Wächst Liebe zu Jesus? Und die Frage, die für mich jetzt persönlich wichtig ist: Wächst Ehrfurcht vor Gottes Wort? Entsteht auch eine Bereitschaft zur Umkehr? Wir leben in einer Zeit, da will keiner umkehren. Wird die Liebe untereinander noch konkreter? Oder bleibt sie auf einem Level an der Oberfläche? Der Anfang des Glaubens ist die Geburt von oben. Das Wachstum des Glaubens bleibt Werk des Geistes. Paulus schreibt in Galaterbrief: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und dann nennt er ja auch in Galater ein paar Verse weiter, 22 und 23, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Boah, eine ganze Palette voll. Und wer kann von sich auch schon sagen, dass er all diese Frucht in sich trägt? Aber diese Frucht wächst aus echtem Leben und niemals, das wiederhole ich, niemals aus einem geistlichen Schauspiel. Wo der Geist Gottes wirkt, wird ein Mensch wahrhaftig vor Gott. Der Mund lernt nicht bloß schneller über Glauben zu reden, er wird auch vorsichtiger, viel vorsichtiger im Verletzen. Schuld wird nicht länger versteckt, sie wird vor Gott gebracht. Und Treue zeigt sich dann in den kleinsten Dingen, die man macht. Liebe wird nicht nur noch theoretisch gelebt in der Gemeinschaft, sie wird praktisch gelebt. Geduld bekommt Raum an Stellen, an denen früher so oft Reizbarkeit war. Das ist oft weniger auffällig als ein großer Moment vorne im Raum. Aber es ist echtes Wirken des Heiligen Geistes. Darum frage ich dich heute auch sehr direkt: Hast du neues Leben aus Gott? Es geht heute nicht darum, ob du alle Begriffe erklären kannst. Es geht heute nicht darum, ob du jetzt meinst, dass ich vielleicht beleidigend wirke, weil hier vielleicht einige sitzen, die wirklich sehr, sehr lange im Glauben sind. Nikodemus konnte wirklich viel erklären und musste doch neu alles hören. Es geht tiefer als die Frage, ob du dich in den christlichen Abläufen auskennst. Hat der Geist Gottes dich zu Christus geführt? Hat er dir deine Sünde gezeigt? Hat er dir deinen Retter gezeigt? Hat er ihn groß gemacht? Hat er dir in dir den Glauben geweckt? Oder die kleine Flamme, die noch am Lodern ist, wieder neu erweckt? Gibt es Spuren dieses neuen Lebens auch in deinem Alltag? Es werden unvollkommene Spuren sein, da bin ich mir sicher. Ich kenne mich ja auch selbst. Niemand steht hier vollendet vor Gott. Aber echtes Leben bleibt nicht ohne Atem. Geistliches Leben bewegt sich immer ausnahmslos zu Christus hin. Und wenn du merkst, dass vieles bei dir nur Worte sind, dann geh damit genau zu Jesus. Nikodemus kam in der Nacht und er kam mit Fragen. Er verstand nicht sofort alles, aber Jesus wies ihn nicht weg. Jesus redete mit ihm, Jesus führte ihn zur Wahrheit. Und später begegnet uns Nikodemus ja auch wieder. In Johannes 7 erhebt er vorsichtig seine Stimme, als andere Jesus vorschnell verurteilten. In Johannes 19 kommt er mit Josef von Arimathea und bringt wohlriechende Salben für den Leib Jesu. Die Bibel malt seine Geschichte nicht laut aus, aber sie lässt uns sehen, in diesem Mann, da geschah etwas, da hat sich was verändert. Die Nacht blieb nicht das letzte Wort. Und das macht Hoffnung. Gott kann wirklich ganz, ganz leise beginnen in einem Menschen, aber ganz tief weiterarbeiten. Manchmal begreifen wir erst später, wie der Heilige Geist gewirkt hat. Wie bei der Raupe im Kokon. Von außen scheint wirklich wenig zu passieren, aber im Inneren arbeitet Gott. Doch das Ziel bleibt keine versteckte Privatsache. Neues Leben wird immer sichtbar. Der Geist führt zu Christus in die Wahrheit, in die Liebe, in die Heiligung und in den Aufbau der Gemeinde. Und Gottes Wort stellt uns jetzt vor Jesus. Bist du von oben geboren? Das müssen wir uns immer wieder neu fragen. Wir dürfen diese Frage, nur weil wir jetzt einige Jahrzehnte im Glauben sind, vor uns wegschieben. Sind wir von oben geboren? Und wenn nicht, wenn es noch irgendwas in uns hakt, wenn unsere alten Gewohnheiten in uns immer noch toben, dann dürfen wir damit zu Jesus kommen. Denn er weist uns nicht ab. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und soweit ich weiß, ist das Lied Ströme von oben. Oder so.